Kleiner Überfall, spontan einmal an euch. Ich möchte euch drei Begriffe nennen. Und was fällt euch zu diesen Begriffen ein? Gnade. Gut. Bitte, unverdient. Zugesprochen. Geschenk. Erleichterung. Jo. Befreit. Lass das mal so stehen. Liebe, gefährlicher Begriff, ich weiß, aber auch mal genauso spontan. Jesus. Schön. Schön, ja, das, ich finde toll. Solche einfachen. Zweisamkeit, ja. Zusammenarbeit. Das Höchste, oh ja. Treue. Okay, und noch ein letzter Begriff. Ewigkeit, Gemeinschaft. Vielleicht war das schon so ein Bindeglied. Gemeinschaft. Zusammen. Bitte nochmal. Kuss. Ich habe erst Bus verstanden. Da konnte ich mir nicht vorstellen. Deswegen habe ich nachgefragt. Okay. Ja. Okay. Drei Begriffe. Gnade, Liebe, Gemeinschaft, gewaltige Worte und so aus den wenigen Äußerungen, die da sind, wenn ich euch jetzt einen Zettel gegeben hätte, da wäre einiges mehr rausgekommen. Wenn man das sich alles mal bewusst macht, da gibt es eine Fülle von Assoziationen. Und wenn man diese jetzt noch alle zusammen in den Zusammenhang mit Gott bringt, dann begegnet uns das, was in kirchlichen Breitengraden ein Kanzelgruß genannt wird. Ja, aber eben halt, Kanzelgruß heißt, es ist ein Vers, den Paulus am Ende des 2. Korintherbriefes nennt und der auch gerne eben halt dann vor eine Predigt gestellt wird zum Beispiel oder am Ende eines Gottesdienstes auch genutzt wird für einen Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ein Zuspruch, ja, aber vielleicht ist es ja doch noch ein bisschen mehr. Und ich glaube auch, dass es, A, ist es von Paulus nicht einfach nur so eine, naja, Höflichkeitsfloskel, also so wie wir MFG unten drunter schreiben oder ausgeschrieben mit freundlichem Gruß, liebe Grüße, herzliche Grüße. Das hat Paulus nämlich nur an einer Stelle gemacht und genau an die Leute in Korinth, also an eine begrenzte Gruppe von Menschen mit ihrem Hintergrund, mit all dem, was dazugehört. Und das hat etwas eben halt auch mit der Gemeinde zu tun, mit der Paulus unterwegs war. Er hat sie gegründet und er hat auch einiges hinter den Kulissen mitbekommen. Also er wusste genau, ich sag's mal ein bisschen frech, wo die Leichen im Keller waren. Da, wo es geknirscht hat. Da, wo es eben halt im Miteinander etwas schwierig aussah. Und von daher schreibt er bewusst, davon gehe ich aus, und zielgerichtet diesen Vers, beziehungsweise diese Verse. Lest ihn nochmal, Vers 11, 12, 13. Ich beschränke mich jetzt auf diesen einen Vers, weil ich glaube, das ist so etwas wie eine Zusammenfassung, eine Bündelung, eine Zuspitzung dessen, was nicht nur für die Leute damals gut war, sondern auch, glaube ich, für uns in gleicher Weise eine ganze Menge ausdrücken soll an Hoffnung, an Perspektive. Und gleichzeitig ist das so riesig abgebissen. Wenn ich jetzt könnte, würde ich euch gerne so einen Streifzug durch die Kirchengeschichte präsentieren. Dreieinigkeit. Das ist ein gewaltiges Wort. Da haben sich die Leute schon so drüber gestritten. Ich las jetzt dazu auch, gibt ja noch andere Begriffe dafür. Dreifaltigkeit. Warum Dreifaltigkeit? Weil jeder, der darüber nachdenkt, drei Falten auf der Stirn hat. Eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Nein, also ich möchte euch jetzt nicht in dem Sinne so diese ganze Theologie entfalten. Ich sehe darin vielmehr eine gewaltige Chance. Und zwar eine gewaltige Chance für uns, unterschiedliche Menschen in unterschiedlicher Weise Gott zu erleben, Gott zu begegnen, weil wir eben unterschiedlich gestrickt sind. Und für den einen ist das wirklich mehr emotional, für den anderen rationaler. Und Gott so unterschiedlich zu begegnen, bis in die bildende Kunst hinein. Der Heilige Geist wurde oft auf Bildern als Frau dargestellt. Also auch da zu sagen, männliche, weibliche Komponenten, all das ist vereint in diesem einen Gott. Unbegreiflich, unfassbar und doch kann uns und will uns dieser Gott begegnen. Und denke, ich trage jetzt Eulen nach Athen, aber es gibt ganz unterschiedliche Bilder oder man versucht sich das ja so ein bisschen verständlich zu machen. Und man sagt so, ja, Dreieinigkeit, ja, das sind die drei Aggregatzustände von Wasser, von H2O. Also einmal als Flüssigkeit, einmal als Eis, harte Substanz und einmal gasförmig, Wasserdampf. Und trotzdem, es ist Wasser. Es ist dieselbe chemische Substanz, um die es hier geht. Oder andere sagen, ja, Gott, wie kriege ich das hin? Gott als Vater, wie er mir im Alten Testament begegnet, ist der Gott über uns. Jesus Christus ist als Mensch auf diese Erde gekommen, hat als Mensch unter uns gelebt. Und dann der versprochene Tröster, der Heilige Geist, den jeder Christ hat, das ist Gott in uns drin, den wir mitnehmen. Egal wo wir sind, egal wo du bist, Gott ist mit dir unterwegs als Christ. Das heißt, du bist nie allein in einer Situation, sondern er ist immer an deiner Seite. Und dann habe ich noch ein weiteres Bild gefunden und ich finde das auch ganz hilfreich, sich das bewusst zu machen. Und zwar das Bild eines Zeltes mit drei Stäben, die einen Raum aufspannen. Und so als Bild und Vergleich dafür, dass Gott uns ja einen Lebensraum gibt. Einen Lebensraum als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Das heißt, dieser Raum, den stellt uns Gott zur Verfügung. Er gibt uns Raum und Geborgenheit, Halt und Trost. Und ich möchte das trotzdem noch so ein bisschen versuchen, kleiner zu münzen. Die Gnade unseres Herrn oder die Gnade Jesu Christi annehmen. Wir leben, ich glaube, das ist auch fast banal festzustellen, in einer Leistungsgesellschaft. Das heißt, wer etwas werden will, wer etwas erreichen will, der muss etwas bringen. Da muss Anerkennung und da wünschen wir uns Anerkennung für. Und das läuft schon als Kind so. Als Kind in der Schule, man wird benotet. Und es wird festgestellt, wie läuft das? Aber auch von der Elternseite. Man wünscht sich brave Kinder. Wenn ich das jetzt negativ, angepasste Kinder, ruhige Kinder, unauffällige Kinder. Ja, und das wird honoriert mit Nähe, mit Zuneigung. Und wenn Kinder nicht so parieren, gefährliches Wort, aber wenn sich Kinder nicht so verhalten, dann gibt es auch die negative Seite. Damit will ich jetzt nichts, Thema Erziehung lasse ich mal außen vor. Alleine das wäre jetzt zu komplex. Aber ich habe mir ein Stichwort notiert, das passiert leider auch oft, dass dann so etwas wie Liebesentzug empfunden wird von den Eltern. Wenn du das nicht so machst, dann oder vom Partner, natürlich. Dankeschön für die Ergänzung. Genau so. Also es zieht sich durch. Und wir sind so geprägt, ich glaube ja, in unserem Leben, dass es entscheidend auf unser Tun ankommt. Dass es entscheidend ist, was wir tun, wie viel wir bringen. Und bis dahin, dass wir an dieser Leistungsfähigkeit auch gemessen werden. Wenn du nicht mehr kannst, wirst du ausgemustert, degradiert, in einen anderen Bereich versetzt, all das. Nur können wir wirklich das auch leben, wenn ich an meinem Tun nur festgemacht werde, mein Wert sich nur darin entscheidet. Ich glaube nicht, kann ich mein Leben und das Leben anderer nur so wertschätzen aufgrund dieser Tatsachen? Ist mein Leben, dein Leben, unser Leben so zu bemessen, so zu beurteilen, was wir leisten? Dann bleibe ich mal beim Paulus, Römer 7, da stellt ein Paulus ganz einfach fest, es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Da sagt schon jemand, hey Leute, ich scheitere dran. Ich habe selber so einen Maßstab. Aber ich alleine, ich für mich, ich brauche dich gar nicht dazu. Du brauchst mich gar nicht zu bemessen. Ich selber gucke mir in den Spiegel und sage, schaffst du nicht, hast du nicht gepackt heute, wieder gescheitert, wieder daneben gelangt. Also es ist doch frustrierend. Ich selber habe schon keine Chance, diesem Maßstab zu genügen. Wovon leben wir, wenn die Taten uns eben nicht ausmachen können? Ich glaube, das wird in diesem ersten sehr deutlich. Eine Leistungsgesellschaft braucht die Gnade des Sohnes, braucht die Gnade von Jesus Christus. Das heißt, wir leben von dieser Gnade. Wir leben aus einer Zuwendung, die wir nicht verdient haben, die wir uns nicht verdienen können. Und das ist das, eine Zuwendung, die nicht danach fragt, was tust du? Eine Zuwendung, die nicht danach fragt, wer bist du, was hast du? Sondern die einfach auf dich zukommt und dir sagt, du bist wichtig. Dich nehme ich an, so wie du bist. Dich liebe ich von Herzen. Gnade ist nicht Randgebiet unseres Glaubens, nicht Randgebiet unserer Beziehung zu Gott, sondern es ist Kern, so möchte ich es einmal bezeichnen, Kern des Evangeliums, ganz zentral. Und ich glaube, das ist auch nicht von ungefähr, dass es hier am Anfang steht. Gnade, du wirst angenommen, ohne dass du erst irgendein Level erreicht haben musst. Wenn du mal groß bist, wenn du das mal schaffst. Ich weiß noch, wie ich am Anfang meines Christseins gesagt habe, ja, wenn du das noch abstellst oder das noch abstellst oder wenn du das noch geschafft hast, wenn ich auf diese Art und Weise weitergemacht hätte, dann wäre ich heute immer noch am Anfang. Dann hätte sich nichts geändert, weil ich schaffe es nicht. Also die Erfahrung von Paulus ist auch meine. Das heißt, ich lebe, wir leben von der Zuwendung. Das ist nämlich keine Forderung, die Jesus in unsere Welt hineingetragen hat. Wenn du Gott genügen willst, dann musst du. Sondern er zeigt uns Gottes Gnade, geschenkt, unverdient und immer wieder und wieder und wieder aufs Neue. Diese Zuwendung ist wirklich nicht abhängig. Sie liegt einfach in Gottes Willen. Er entscheidet sich, ich will dir gnädig sein. Ich will für dich da sein. Und in der Bibel gibt es eine Fülle von Geschichten oder Fülle von Begegnungen, muss ich ja sagen. Denkt an einen Zachäus, auf den Baum geklettert, um Jesus zu sehen. Und Jesus sagt ihm, heute muss ich bei dir reinkommen, der musste nichts bringen. Jesus hat sich entschieden, ich komme zu dir. Oder denkt an die Ehebrecherin, in flagranti ertappt, Sachlage klar, schuldig bis hinten gegen, nach dem Gesetz, alles Roger. Und Jesus sagt, den Leuten, die eigentlich so die Steine schon in der Faust haben, er sagt, und wer von euch den ersten, ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er entlässt sie sozusagen ins Leben, geh und sündige nicht wieder, mach's nicht weiter. Ich gebe dir eine neue Chance. Auch das steckt hier ja mit drin. Und das zu hören, wirklich, du Mensch bist wichtig. Du Mensch bist mir wichtig in dieser Welt. Du als Einzelner, ich nehme dich wahr. Nicht nur in der Masse, sondern du ganz persönlich. Und deswegen geht es nicht darum, dass du was leisten musst. Nein, ich trage dich, ich halte dich aus mit allen Misserfolgen. Mit einem Scheitern, was bei dir auch zutage tritt. Ich habe eine Meinung über dich. Und diese Meinung, die ist in meinem Herzen drin. Das sagt Gott uns zu. Das sagt Jesus uns zu. Und deshalb ist es für mich eine Entlastung, das in diesem Vers, die Gnade Jesu Christi, das so zu erleben, das so für mich zu hören. Für dich gibt es Leben. Für dich gibt es einen Lebensraum. Und da ist für mich dann auch die Herausforderung für uns als Gemeinde da, dass wir eine Atmosphäre nicht der Leistung, nicht der Mitarbeit schaffen, sondern eine Atmosphäre der Gnade. Du bist, was du bist, auch ohne, dass du dich beweisen musst. Eine Atmosphäre, wo wir einander gnädig sind. Muss man sich mal überlegen. Gibt ja diese Formulierung, dann gnade dir Gott. Ja, Gott ist gnädig. Dann gnade dir Jesus Christus. Ja, das tut er doch. Er ist mir gnädig. Ich darf das annehmen. Und das ist die Herausforderung, nicht nur Danke zu sagen, die Hände aufzuhalten, sondern diese Gnade auch mit anderen zu teilen, anderen gnädig zu sein. Als Ehemann der Ehefrau gnädig zu sein und nicht nur eine Ungnädigste zu haben, sondern selber auch diese Gnade zu leben. dieser ein nächster Gedanke, die Liebe Gottes erfahren. Liebe, ich habe eben schon gesagt, das ist ein gefährliches Wort. Sofort sind da Assoziationen da, Seiten aus Zeitungen und, was uns dann mit Beziehungsdramen oder eben halt auch, wenn da Menschen ums Leben gebracht wird, wie gefühllos, wie ungeduldig, wie gleichgültig Menschen mit dem kostbaren Leben anderer umgehen. Und das zieht sich durch alle Altersspannen durch. Die Liebe Gottes erleben. Wo erleben wir denn Liebe? Ja, natürlich, das ist die Joker-Antwort. Aber im Alltag die Liebe zu erleben. Ja, aber ich möchte mehr. Das reicht mir nicht. Ich möchte das wirklich erleben. Und das ist genau die Spannung, die hier auch, denke ich, zutage tritt. Und das ist oft die Not in zerbrochenen Ehen. Die Not, da wo es gefühlskalt miteinander ist. Die Not, wo man zwar zusammenkommt, aber sich nicht begegnet, so wie es jemand ausgedrückt hat, sondern vergegnet. Nebeneinander herlebt. Und diese Liebe ist eben halt mehr als das in der Gesellschaft beschworene Gefühl oder Sex. All das ist zu wenig. Wie sollen wir liebesfähig werden? Und das ist die Spur, die ich hier entdecke, liebesfähig zu werden. Das heißt, gerade da, wo ich es vielleicht selber nicht erlebt habe. Und das sage ich auch wirklich auf gutem Hintergrund. Die Liebe Gottes zu erleben, die Liebe eines liebenden Vaters, das ist heute doch nicht mehr selbstverständlich. Als Kind mich von meinem Vater geliebt zu fühlen. Ich habe das selber als Kind nicht so empfunden. Heute hat sich das geändert. Aber das nicht so empfunden. Und dann zu sagen, jetzt rede du mir vom liebenden Vater, vom liebenden Gott im Himmel. Aber hier doch. Das kann ja nicht angehen. Und doch weiß ich, und ich habe es selber so erlebt, man hat eine tiefe Sehnsucht in sich. Man hat eigentlich eine Vorstellung, natürlich von einem Vater. Von einem Vater, der mich liebt. Von einem Vater, der für mich ist. Von einem Vater, der sich schützend vor mich stellt, da wo andere mir etwas wollen. Und Gott ist noch viel, viel besser als der perfekteste, idealste menschliche Vater. Die Liebe Gottes, die möchte ich erleben. Die möchte ich annehmen. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Ein alter Klassiker, ja. Aber Gott ist Liebe in Person. Er ist erfüllt von dieser unerschöpflichen Liebe. Und das ist keine Liebe, die alles zugleistert, die alles zudeckt, die alles fünfe gerade sein lässt. Nein, wir haben das gerade in der Bibellese durch, mit den Königen, mit Salomo und allem, was drumherum und Jerobeam und Rehabeam, was da alles durchgeht. Und wer dann die Könige mal weiterverfolgt mit Plus und Minus, spannend. Aber das ist eben halt das andere. Sie ist wie die Liebe von Eltern zu ihren Kindern, eine Liebe, die strapaziert wird, eine Liebe, die hinterhergeht, eine Liebe, die korrigiert und erzieht. Ja, und trotzdem bleibt es immer eine Liebe Gottes. Das ist der rote Faden. Gott bleibt der liebende Vater. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist der Vers, natürlich kennt ihr den. Dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da steckt es aber drin. Gott bietet seine Liebe an, aber er zwingt keinen diese Liebe auf. Das ist Gottes Angebot. Keiner muss, aber jeder kann. Jeder kann diese Liebe annehmen. Es ist die Liebe von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ganze Universum, die ganze sichtbare und unsichtbare Welt. Von dieser Liebe Gottes sind wir umgeben. Und hier sehe ich das Herz Gottes. Ein Gott, der dir und mir zusagt, du bist mein geliebtes Kind. Egal, was du anstellst, du bist und bleibst mein geliebtes Kind. Manchmal bereitest du mir Schmerzen, ja. Aber du bist und bleibst mein geliebtes Kind. Ich stehe zu dir. Ich gebe dich niemals auf. Ich warte immer mit offenen Armen auf dich. Gottes Liebe zu erleben. Und ich glaube, vielleicht müssen wir das ganz neu entdecken, dass dieser Gott sich uns vorbehaltlos zuwendet. Trotz Versagen, trotz Fehler. Und das heißt, auch da wieder, das ist das eine. Und ich glaube, das muss ich ganz tief innen drin auch immer wieder neu buchstabieren. Aber auch das möchte ich leben. Und leben heißt auch wieder, ähnlich wie bei der Gnade, anderen gnädig zu sein, genauso auch das. Das heißt, den anderen zugewandt zu bleiben, auf einen anderen zuzugehen. Und vielleicht auch gerade das, da wo wir in Gefahr sind, so einen moralischen Zeigefinger zu erheben. Das ist ja immer leichter, auf andere zu zeigen und zu sagen, da machst du einen Fehler. Das ist immer wunderbar. Und am besten, wenn es die Fehler sind, die ich auch habe. Aber beim anderen habe ich ja mein Vergrößerungsglas dabei. Aber dann eben halt das zu verändern, diese Handbewegung, die eigentlich zeigen will, ja, entgegenstreckende Hände, segnende Hände, bergende Hände. All das könnte daraus werden. Liebe, die ich empfangen habe, weiterzugeben. Bitte? Ja, beziehungsweise eben halt, weil ich mich geliebt fühle, kann ich auch Liebe weitergeben. Ich glaube, da steckt ein tiefes Geheimnis drin. Und nicht zuletzt, das vielleicht für uns Nebulöseste, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes teilen. Aber auch das ist für mich ja sozusagen ein Spiegelbild dessen, was ich erlebe. Und zwar in einer Gesellschaft unterwegs zu sein, wo wir ganz viel mit Individualismus zu tun haben. Wo jeder eigentlich auch für sich selber entscheidet und entscheiden will, was kann für dich gut sein, aber für mich ist das ganz anders. Jeder möchte da seinen Weg finden und muss ihn auch. Das ist die eine Seite. Und die Kehrseite ist oft auch eine tiefe Einsamkeit. Jeder für sich. Wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Ja, hurra. Also, na, und Gott hat uns Menschen nicht als Einzelwesen geschaffen. Nein, sondern Gott möchte uns in eine stärkende, wirklich stärkende Gemeinschaft einfügen. Und die Gemeinschaft, so wie Paulus sie gerade hier beschreibt und gerade den Korinthern sagt, lest mal die beiden Briefe, dann wisst ihr, warum das hier an der Stelle steht. Das ist keine oberflächliche Interessengemeinschaft, die sich nur so auf einen Teilbereich des Lebens beschränkt. Da wird gerne gestrickt, Interessengemeinschaft. Da werden Tauben gezüchtet oder Kaninchen oder man trifft sich zum Fahrradfahren oder zum Skatspielen oder nein, das ist eine umfassende Gemeinschaft. Und das ist das, was Gott uns schenken möchte. Und gerade das, was uns auch, ja, vielleicht auch fehlt, was wir gerade jetzt in dieser Zeit auch schmerzhaft erleben, was mir bei Besuchen und in Gesprächen begegnet, zu sagen, wie soll das denn jetzt gerade laufen unter dem Vorzeichen von Corona? Wenn ihr hier vorne wärt, dann könnt ihr sagen, ja, da und da, das ist, ich finde es schon echt toll, dass wir Gottesdienst so feiern können, wie wir ihn feiern können. Und ich merke doch, es fehlt vielen das mehr. Sprich, ob das nur erstmal der fast distanziert wirkende Händedruck oder die Umarmung bei den Menschen. Und immer wieder merke ich dann so, man bewegt sich aufeinander zu und zuckt doch irgendwie zurück und sagt, nee, ist jetzt nicht dran, Gemeinschaft. Eine individualisierte Gesellschaft braucht die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich sage das mal so, vielleicht überspitzt. Jesus hat uns den Heiligen Geist als Tröster, als Helfer, als Beistand gesandt, der uns leiten soll, im Alltag helfen soll, mit Gottes Maßstäben zu leben. Und zwar uns alle. Und Jesus bezeichnet seine Nachfolger als seine Geschwister. Also das heißt, das ist eigentlich so ein Bild von Familie. Da ist Gemeinschaft mit drin und das bleibt auch so. Das ist Gabe. Er macht das, nicht wir. Nicht wir entscheiden uns, ich gehöre dazu oder ich gehöre nicht dazu. Man sagt ja immer so ein bisschen frech, Freunde kann ich mir aussuchen, Familie nicht. In diesem Falle stimmt das auch. Gemeinde ist etwas, was von Gott gestiftet ist. Ich kann mir aussuchen, in welche Gemeinde ja. Oder so lokal. Aber trotzdem, die Gemeinschaft ist, in die Gott mich hineinstellt. Das hat Konsequenzen für die Zugehörigkeit, für mein Empfinden. Und all das, denke ich, ist unwahrscheinlich wichtig, dass Gottes Geist derjenige ist, der uns zusammenbringen will, zusammenhalten will, gegen alle Fliehkräfte, die da sind, gegen alles, was uns auseinanderziehen will. Und da gibt es eine ganze Menge. Ob das schlechte Erfahrungen sind ob das manchmal ein Beleidigtsein ist, ob das unterschiedliche Interessen sind, da kommt sie nämlich auch ins Spiel. All das spielt hier mit hinein. Nein, Gemeinschaft, und das wird dann herausfordernd, eine Gemeinschaft, die die Starken und die Schwachen aushält. Eine Gemeinschaft, die offen bleibt für Neues, für Neue. Eine Gemeinschaft, guckt mal bei uns in der Gemeinde nur, die sehr breit aufgestellt ist. Mit ganz unterschiedlichen Leuten. Ich habe schon oft gesagt und ich sage es hier an der Stelle auch noch. Wir würden uns alle nicht kennen ohne Jesus Christus. Sondern mit vielen wären wir überhaupt nicht zusammen. Ganz sicher nicht. Gemeinschaft, die durch Gottes Heiligen Geist möglich wird und genährt wird und uns hilft, das wirklich zu leben. Gemeinschaft. Es ist Gottes Wille zur Gemeinschaft, weil er sie stiftet. Und das ist Grundlage für unser Zusammensein und ich hoffe auch für unser Zusammenbleiben. Weil das ist nämlich genau das. Sein ist das eine, aber bleiben ist die Herausforderung. Und mir ist deutlich geworden, dass Gott selbst in seiner Dreieinigkeit, wenn ich das jetzt versuche zusammenzubringen, eigentlich die Antwort auf die Grundbedürfnisse von uns Menschen ist. Wir möchten uns um unserer Selbstwillen angenommen fühlen und respektiert wissen. Wir sehnen uns nach echter Liebe, die nicht nur fordert, sondern treu zu uns steht. Und wir brauchen die Einbindung in eine Gemeinschaft, die uns Raum zur Entfaltung gibt und auch Schutz und Stärkung gibt. All das, der dreieinige Gott in Person, ist das für uns. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und jetzt habe ich etwas eigentlich noch außen vor gelassen, aber damit schließe ich. Ich starte nicht nochmal durch. Sei mit euch allen. Das ist jetzt nicht du ja, du nein, ja bei dir vielleicht. Mit euch allen. Das schreibt Paulus einer Gemeinde mit Klotzköpfen. Mit Leuten, wo es so geht. Das sei mit euch allen. Und das finde ich unwahrscheinlich wichtig. Ohne Ausnahme. Das gilt jedem von uns. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir für diesen Vers, der uns ja so etwas wie einen Spiegel vorhält, wo wir unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse drin erkennen und gleichzeitig merken, das finden wir nicht in uns selber, sondern das finden wir ja in dir, dem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Und du möchtest uns beschenken und du hast uns schon beschenkt. Und ich bitte dich für mich, für uns, dass das ins Leben hineinkommt, dass das durchdringt und dass es Altes, Verkrustetes, Verhärtetes und auch manches, was vielleicht an Verletzten da ist, dass du das wieder ganz machst, dass du uns hilfst, diese Gnade zuzulassen, diese Gnade zu leben, die Liebe zuzulassen und die Liebe zu leben und die Gemeinschaft zuzulassen und Gemeinschaft zu leben. Danke, danke, dass du mit jedem von uns unterwegs bist. Und halt das in mir fest, was ich brauche. Halt das in jedem Einzelnen fest, was sie braucht. Wir möchten dir zur Ehre leben. Wir sind deine Familie. Amen.